ARD.
Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge Nur der FCK, SWR Sport, und zu Gast war Julian Grahl.
Und er hat uns unter anderem erzählt, welche Rolle Glück eigentlich für den sportlichen Erfolg spielt.
Und wie sein Verhältnis zur Torwart-Ikone Gary Ehrmann ist.
Und auch wie sein Verhältnis zu seinem Konkurrenten Simon Simoni ist.
Und warum er sich als junger Vater nicht mehr so ganz intensiv mit Social Media beschäftigt.
Das und vieles mehr erklärt er uns in der neuen Folge
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder, der Podcast Nur der FCK, SWR Sport. Mein Name ist Stefan Kerstl, im Studio in Kaiserslautern Sebastian Zobel. Hallo.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf den Besuch des Torhüters des FCK, Julian Grahl. Hallo.
Schönen guten Tag.
Auch Julian ist zum zweiten Mal da, und zwar zum ersten Mal war es, ich habe es mir rausgesucht, 20. September 23. Damals hast du gerade deine ersten Spiele absolviert für den FCK in der Profimannschaft, zuvor ein paar in der zweiten Mannschaft. Was ist in den zwei Jahren denn aus deiner Sicht passiert?
Boah, eine ganze, Menge, ja. Na klar, wenn man ein paar Spiele gemacht hat, verändert sich eine Menge, selbstverständlich privat auch, aber der Spaß ist immer noch genauso da, die Freude auf die Spiele ist immer noch genauso da. Vielleicht kann man es jetzt einen Tick mehr genießen, die Anspannung ist nicht mehr ganz so drastisch, aber ja, ich bin es schon sehr froh, dass ich das machen darf.
Weil du auch gesagt hast, privat in der Zeit, nicht nur auf dem Platz hat sich einiges verändert, sondern auch Vater geworden in der Zeit, ne? Und
ja,
sogar geheiratet.
Also genau, geheiratet, Vater geworden, ist eine Menge passiert hier.
Die jungen Väter unter sich.
Ja, ich glaub, der Julian ist schon noch mal ein bisschen jünger als ich.
Nein, ich meine, was die Geburt, die letzte angeht.
Ja, das stimmt. Bei mir ist noch ein bisschen frischer, bei dir im März, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Wir wollen aber starten. Eben mal rausgeguckt, hier in Kaiserslautern hat es angefangen zu schneien und es ist kalt geworden. Und gibt es da manchmal so die Überlegung, dass man froh gewesen wäre, einen Hallensport genommen zu haben, Basketball, Handball oder so?
Nee, definitiv nicht. Also ja, manchmal ist es nicht so angenehm, besonders wenn es anfängt kalt zu werden, wenn der Körper sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, aber da brauche ich nichts.
Aber wie viel Bock macht's im Schnee? Gerade so das Torwartspiel, ich meine, da ist bisher eh viel auf dem Boden auch unterwegs und jetzt so im Schnee. Macht das noch mehr Bock manchmal auch?
Es geht, wenn wir jetzt eine reine Einheit haben, wo wir nur Torwarttraining machen, dann macht das schon Spaß. Da kann man ein bisschen Spaß auch nochmal reinbringen, aber alles, was mit Leistungssport zu tun hat, da ist der Schnee eher hinderlich.
Jetzt war eine Länderspielpause. Wie habt ihr sie genutzt? Ich denke mal, das war auch vom Training so ein bisschen anders als gewohnt, oder?
Ja, also wir haben viel gearbeitet, besonders für die Mannschaft, viel an der körperlichen Fitness nochmal gearbeitet, um da nochmal was draufzusetzen, weil wir in den nächsten Wochen auch Gegner haben, die läuferisch sehr, sehr stark sind. Und sowieso auch mit der englischen Woche kommt da viel auf uns zu und haben wir versucht, noch mal ein bisschen reinzusteuern, um die Jungs bestmöglich vorzubereiten.
Ohne dem Trainer vor dem Spiel gegen Kiel vorgreifen zu wollen, sind denn alle fit oder die meisten, bis auf die...
Bis auf die Langzeitverletzten, glaube ich, sind soweit alle da, ja.
Sehr gut. Es gibt noch eine Parallele. Wir haben ja eben schon mal angedeutet, dass du schon mal hier warst. Damals waren 6 Spiele gespielt. Ihr hattet 10 Punkte und wart Siebter. Und ich habe extra mal geguckt, nach 12 Spielen, das wäre jetzt der Stand, hattet ihr 18 Punkte und wart auch Siebter. Also da gibt es doch schon einige Parallelen. Was läuft denn trotzdem aus deiner Sicht besser als vor 2 Jahren?
Das wird man am Ende der Saison sehen. Nee, letztes Jahr war es ja auch, dass wir mit 2 Niederlagen gestartet sind, danach eine gute Serie hatten und hinten raus dann oder zur Mitte relativ eingebrochen sind und dann gegen den Abstieg gespielt haben. Selbstverständlich ist das dieses Jahr nicht das Ziel. Wir sind, denke ich, auch deutlich stabiler in der Mannschaft, aber auch im Umfeld. Der Verein ist auch viel gefestigter. Und was dann bei rumkommt, werden die nächsten Wochen zeigen, die nächsten Monate zeigen definitiv. Aber ich denke, wir haben alle einen Anspruch, der auch vielleicht ein bisschen anders ist als vor 2 Jahren. Und dem wollen wir auch gerecht werden.
Der Anspruch, den sprichst du jetzt an. Es gibt ja wahrscheinlich kurzfristige und langfristige Ziele. Jetzt ist ja dein Vertrag im Sommer schon vorzeitig verlängert worden. Das heißt, können wir davon ausgehen, dass du auch vor allem langfristige Ziele mit dem FCK hast?
Ja, selbstverständlich habe ich Ziele, die ich mit dem FCK verfolgen will. Aber Planung als mehr als ein Jahr, besonders sportlich, macht nie Sinn. Man weiß nie, was für eine Mannschaft da ist, was für ein Trainer, was für ein Umfeld, was wird es für eine Saison. Kann es natürlich auch sein, dass du 4, 5 Schlüsselspieler direkt am Anfang verlierst, dann hast du ganz andere Ziele. Deswegen kurzfristig gesehen wollen wir dieses Jahr angreifen, Gas geben. Und bis jetzt hat es ganz okay geklappt, ja, wenn man die letzten 3 Spiele vielleicht mal ausklammert, aber wir sind guten Mutes und vor allen Dingen voll fokussiert auf die nächsten Aufgaben.
Und man merkt aber, glaube ich, schon, dass der Anspruch schon ein bisschen ein anderer geworden ist, ne? Weil wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, vor 2 Jahren war es das letzte Mal da. da war man noch relativ frisch, da hat man natürlich erstmal kleinere Brötchen gebacken in der Liga, aber mittlerweile, man merkt schon auch mit allen von euch, mit denen man spricht, so die Erwartungshaltung und der eigene Anspruch ist schon auch natürlich gewachsen. Also man will jetzt schon auch was reißen in der Liga.
Wird ja auch von oben vorgegeben, ne? Besser als Platz 7. Das gab es ja auch lange nicht, dass von vor der Saison irgendeine Zielsetzung erwähnt wurde.
Ja, definitiv. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja, auch an die Region, an die Fans zu sagen, wir wollen weiterkommen, wir wollen uns verbessern. Eine Sache darf man natürlich nicht vergessen, wir sind immer noch nicht lange in der Liga und der FCK ist noch nicht lange davon entfernt, in die Regionalliga abgestiegen. Fast abgestiegen worden. Deswegen müssen wir gucken, wo wir herkommen. Ja, eine gewisse Demut tut immer gut, aber den nächsten Schritt zu machen ist wichtig. Und ich glaube, so wirst du sportlich auch nur erfolgreich sein, wenn du weiter nach oben strebst.
Du hast gerade eben die letzten drei Spiele kurz mal angesprochen. Dreimal ohne Sieg, die erste Heimniederlage jetzt auch gegen die Hertha. Aber ich gehe davon aus, die Mannschaft haben wir ja beobachtet, dass ihr so gefestigt seid, dass das so eine kleine Ergebnisstelle, sage ich jetzt mal, ist im Laufe einer Saison, die im Prinzip bei jeder Mannschaft vorkommt.
Hoffen wir, dass er noch bei anderen vorkommt, aber das wirst du nicht vermeiden. Besonders bei den zwei Unentschieden hat viel Pech drin gesteckt, Pech und Unvermögen. Mit Hertha haben wir gegen eine Top-Mannschaft gespielt, wo wir auch das Quäntchen hätten sagen können, noch einmal hinten besser stehen oder vorne das Tor machen. Dann sieht das auch anders aus, aber die Liga ist halt extrem eng und alle Fehler werden bestraft. Und das Quäntchen, das wir in den ersten Spielen dann hatten, hat gefehlt. Und das müssen wir uns jetzt einfach mit harter Arbeit und Fleiß zurückarbeiten.
Pech und Unvermögen. Was meinst du in dem Fall mit Unvermögen?
Ist ganz einfach. Wenn du das zweite Tor nicht machst, besonders dann in vielen Umschaltsituationen, die wir nicht hatten, die wir dann nicht gut ausgespielt haben. Oder genauso, wenn du hinten die eine Situation nicht verteidigst, dann sind wir im Endeffekt wir dran schuld. Das wissen wir, das ist ganz normal. Ja, ohne Fehler passieren keine Tore. Aber wir wollen es definitiv besser machen.
Wenn du das Thema Pech jetzt schon auch ansprichst, ganz kurz zum Thema Glück, weil du beim letzten Mal, als du da warst, erzählt hast, so ein Credo von deinem Opa war irgendwie 60% im Leben sind quasi Glück. Und Richtig. Du hast damals gesagt, du findest eigentlich sogar noch mehr ist Glück. Also wie wichtig ist denn auch dieses Glück oder in eurem Fall vielleicht dieses Spielglück, um dann auch wirklich so diese letzten paar Prozent rauszuholen, um dann da oben mitzuspielen?
Das ist unfassbar wichtig, aber das ist die einzige Sache, die du fast nicht beeinflussen kannst. Du kannst alles tun, dich vorbereiten, machen. Und wenn der Ball da nicht reingeht, geht er rein. Und wenn die mit einer Chance ein Tor machen, dann ist es so. Man kann nur, wenn man das Glück nicht hat, noch härter arbeiten und noch mehr geben, um das vielleicht wieder auf seine Seite zu ziehen. Aber das ist vielleicht auch das Schöne am Fußball, er ist halt unberechenbar.
Die Trainer sprechen ja immer davon, dieses Spielglück dann zu erzwingen. Ne?
Genau, muss man sich erarbeiten.
Und erarbeiten.
Also, ja, genau.
Das Glück des Tüchtigen.
Hatten denn die beiden Teams, die jetzt schon mit 4 Punkten vor Elversberg, die sind Dritter oben stehen, Paderborn 29, Schalke 27, hatten die einen Touch mehr Glück oder sind die einfach, gut, ihr habt gegen Schalke am Anfang der Saison sogar gewonnen, oder sind die einfach stark in dieser Saison, auch spielerisch?
Ich denke beides. Also sie sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Teams, die ganz zwei unterschiedliche Philosophien verfolgen, aber sind sehr erfolgreich auf ihrem Weg. Das Glück hast du in manchen Spielen hast du es nicht. Es zeigt sich dann halt nur, dass du auch, wenn du mal Pech hast, trotzdem deine Punkte holst. Und das machen sie im Moment, wie gesagt, zwei herausragende Mannschaften. Und deswegen müssen wir halt noch weiterarbeiten, um dann noch besser zu werden.
Es ist wieder ähnlich wie in der letzten Saison, bis auf Platz 8, Hertha und 3, da sind mal gerade 3 Punkte dazwischen. Hertha hat genauso viele wie ihr, 20. Wird es denn wieder ähnlich spannend wie in der letzten Saison? Ich denke, nach so einem Drittel, das ja gespielt ist, oder mehr sogar schon mit 12 Spieltagen, kann man davon ausgehen, dass es wieder bis zum letzten Spieltag dauert, oder?
Ich gehe fest davon aus, also vielleicht wird es mal ein Team geben, dass man ein paar Wochen extrem gut punktet und dann vielleicht mal ein bisschen was hat, aber jeder kann jeden schlagen in dieser Liga und wenn man dann mal wieder in so eine Phase reinrutscht, wo vielleicht ein bisschen was fehlt, werden auch wieder Punkte liegen lassen. Also ich gehe fest davon aus, wie du es gerade gesagt hast, dass bis zum Ende spannend wird.
Jetzt hast du gerade auch schon oder haben wir hier schon über viele verschiedene Aspekte gesprochen, die eine Rolle spielen für den Erfolg. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Gibt es bestimmte technische Aspekte, mentale Aspekte, die für dich besonders wichtig sind in deinem Spiel, was die Kommunikation angeht, was vielleicht auch, weiß ich nicht, das Spiel bei Standardsituationen angeht? Was sind so die wichtigen Kernpunkte deines Spiels, die dir wichtig sind, sowohl technisch als auch mental?
Training. Ganz einfach. Ich bin jemand, wenn ich gut trainiere und wenn ich die Sachen im Training hinbekomme und ein gutes Gefühl habe, dann habe ich auch ein gutes Gefühl im Spiel. Wenn das mal nicht so ist, wenn die Trainingseinheiten mal nicht so laufen, dann fühle ich mich auch nicht so sicher im Spiel. Ganz einfach. Ich komme über Wiederholungen. Je mehr ich mache, desto besser fühle ich mich.
Kannst du das dann auch im Training beeinflussen, wenn du merkst, ich bin nicht so gut drauf? Kannst du das innerhalb des Trainings auch beeinflussen?
Mal mehr, mal weniger. Selbstverständlich hat man auch mal Tage, wo es gar nicht läuft, wo man dann noch frustriert ist oder schlechte Laune hat. Das gehört dazu. Aber genau in den Situationen muss man sich halt versuchen, wieder ein bisschen zusammenzureißen, vielleicht einen Neustart zu machen, dass man die Einheit auch noch nutzt, ja, so viel wie möglich draus zieht, um, wie gesagt, am Wochenende die bestmögliche Leistung liefern zu können. Aber ja, das ist genau die Krux. Und ich denke, da werden alle Spieler mir zustimmen, das Training zu nutzen, ist manchmal nicht so einfach, ja, weil viele Sachen passieren negativ und es ist auch manchmal schwer, aber das Bestmögliche draus zu machen, ist das Wichtigste.
Es ist natürlich das Training das eine, aber ist nicht gerade auch bei euch Torhütern das Mentale auch extrem wichtig? Oder sagt man das nicht immer?
Selbstverständlich. Also wenn du verunsichert bist, bist du ein anderer Spieler, als wenn du Selbstbewusstsein hast. Das ist ganz normal, wie gesagt, damit umzugehen und auch wenn man vielleicht Fehler gemacht hat, trotzdem eine normale bis gute Leistung abzuliefern, ist auch ein wichtiger Punkt, beziehungsweise ist auch so eine Krux an der Geschichte. Man muss sich halt selbst kennen und wissen, wie man sich selbst zurückholt, wie man mit Fehlern umgeht, wie man auch mit guten Aktionen umgeht. Ja, bringt noch nichts, wenn du den Ball hältst, total viel Adrenalin hast und dann irgendeinen Quatsch machst. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach sich selbst kennt und weiß, wie man sich am besten in die Lage bringt, ein gutes Spiel zu machen.
Bist du da im Training in solchen Situationen eher auf dich selbst fokussiert oder hilft da auch das Torwarttrainerteam und die anderen Torhüter? Ihr habt ja eine ganze Menge beim FCK, die mit in diesem Profibereich trainieren.
Sowohl als auch. Also natürlich kriegt man auch immer von außen Input und manchmal sagt der Trainer dann auch einen Satz, ja, fahr dich mal runter oder achte darauf. Das ist ganz normal. Aber selbstverständlich bin ich mir in dem Fall am wichtigsten, dass ich mit mir selbst dann im Reinen bin und weiß, okay, jetzt fahr dich mal wieder runter oder ey, das kannst du besser, so musst du in der Situation reagieren. Selbstverständlich ist man da selbst am kritischsten mit sich, beziehungsweise auch der Wichtigste. Ja, wir können ja alle drumherum sagen, was wir wollen. Wenn du nicht hinhörst oder wenn es dir egal ist, dann bringt das alles nichts. Hörst du zu und bist offen, dann ist das alles gut.
Simon Simoni hat 2 Pflichtspiele gemacht. Einmal warst du krank, in der 2. Liga hat er gekickt und dann im Pokal in Fürth. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Helft ihr euch da auch gegenseitig? Gibt es da irgendwie Neid, gerade mal von ihm, wenn er sieht, er ist nah dran, weil er hat meiner Meinung nach 2 gute Spiele gemacht. Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Mit Simon selbstverständlich kann ich nicht für ihn sprechen. Er ist jetzt in einer anderen Lage als ich, aber ich nehme ihn sehr, sehr positiv.
Aber du warst ja auch schon mal in dieser Lage. Ich erinnere
mich an
Andreas Lute, als wir letztes Mal hier waren, dann standest du genau in dieser Position.
Ne? Genau, ne? Aber deswegen, ich möchte gar nicht für ihn sprechen. Mhm. Für mich, er ist immer ein sehr, sehr positiver Junge, ja, der mir auch so rüberkommt. Wir unterhalten uns über viele Sachen, auch besonders im Training, was technische Sachen angeht oder so, was das Spiel angeht. Und deswegen kann ich nur in den höchsten Tönen auch von ihm sprechen. Ich finde auch, dass es sehr gut gemacht hat, die beiden Spiele. Und es ist gut, immer eine gewisse Konkurrenz zu haben, dass du weißt, du musst liefern. Deswegen bin ich froh, dass er da ist. Und ich denke, alle anderen sind auch froh, dass er da ist.
Wie ist das jetzt speziell im Pokal? Da gibt es aber jetzt keine Absprache, dass er alle Pokalspiele macht. Oder doch?
Nee, ich weiß jetzt nichts davon. Mir wurde dann auch gesagt, er kriegt das Spiel, war ich auch vollkommen fein mit, weil er sich das auch verdient hat. Und wie es dann bei den nächsten Spielen aussieht, werden wir sehen, wenn es soweit ist.
Spielen, oh, das ist sehr positiv. Ja, ja, nee, jetzt gibt es erstmal 1 bei der Hertha. Ihr habt zu Hause, wie gesagt, 0-1 verloren, relativ unglücklich am Ende. Jetzt geht's nach Berlin. Eigentlich ist es ja immer ein Vorteil, zu Hause zu spielen. Aber in dem Fall, ihr habt das Heimspiel halt verloren. Hättet ihr trotzdem lieber zu Hause gespielt, denke ich mal, im Pokal, oder?
Ja, selbstverständlich hätten wir gerne zu Hause gespielt, aber Pokal in Berlin haben wir ja auch positive Erfahrungen gesammelt, genau. Muss man ja auch mal sagen. Und ich denke, da wird auch wieder eine sehr gute Stimmung im Stadion sein.
Fahren wieder ein paar mit, oder?
Aus der roten Ecke, genau. Deswegen, wir freuen uns auf das Spiel und sicherlich schwimmt da noch ein bisschen Ärger aus dem Spiel aus den vergangenen 2 Wochen mit, aber es wird darauf ankommen, wer es dann mehr will. Es wird umkämpft sein, sicherlich. Es wird auch wahrscheinlich wieder ein knappes Spiel sein. Aber wir freuen uns drauf.
Und Achtung, Ironie, es gibt ja auch für die Fans nichts Schöneres als so eine kurze Auswärtsfahrt nach Berlin an einem Dienstagabend im Dezember.
Stimmt. Das Thema ja. Fans wollen wir später noch ein bisschen angehen. Die Innenminister wollen sich ja da auch nochmal zusammentun mit gewissen Dingen, die nicht so ganz beliebt sind bei den Fans. Ich wollte nochmal auf das Restprogramm jetzt eingehen. Bis zur Weihnachtspause, die ja sehr kurz ist. Ihr macht auch kein Trainingslager außerhalb, sondern bleibt zu Hause sozusagen. Es geht gegen Kiel, dann nach Braunschweig, gegen Dresden, in Bielefeld und gegen Magdeburg. Und ich habe mir mal diese Tabellensituation angeschaut. Das sind alles Mannschaften, die hinter euch in der Tabelle stehen. Das sagt aber in dem Fall, was die 2. Liga angeht, nicht allzu viel, oder?
Nee, überhaupt nichts, weil dass ich das, wie gesagt, du hast es erst angesprochen, das ist so eng. Und jede Mannschaft hat ihre Daseinsberechtigung, jede Mannschaft hat ihre Stärken und ihre Schwächen, wo du auch vielleicht auch manchmal auf eine Mannschaft besser passt, von deinem System her, von der Art und Weise, wie du Fußball spielst. Und deswegen, ich glaube, das wären alles enge Spiele und deswegen brauchen wir uns da, glaube ich, über die Tabelle am wenigsten Gedanken machen.
Aber die Erwartungshaltung, gerade mal so bei den Fans, die schauen ja auch auf die Tabelle und sehen, ach, da kommt jetzt vor Weihnachten, zurzeit sind sie auf jeden Fall auf Platz 18, da kommt jetzt Magdeburg. Muss man doch einfach schaffen, oder? Das ist immer so dieses Problem. Wie kann man das denn ausschalten, dass als Spieler selbst, dass man eventuell dann im Hinterkopf doch noch diese Unterschätzung hat?
Kann ich auch nur für mich sprechen, ja, weil ich habe gar kein Problem damit, beziehungsweise mir spielt das keine Rolle. Ich hatte es schon oft in Jugendjahren, dass ich bei relativ guten Mannschaften gespielt habe, wo wir eigentlich fast immer der Favorit waren und deswegen hat sich das bei mir eingebrannt, niemanden zu unterschätzen. Und ich weiß auch, dass der Trainer und das ganze Team drumherum da Wert drauf legt, demütig zu sein und keinen zu unterschätzen. Aber wie gesagt, besonders in der Liga, was ich auch schon mal gesagt habe, jeder kann jeden schlagen. Und deswegen wissen wir auch, dass wir, wenn wir nach Magdeburg fahren und die Letzter sein sollten, mit einem schlechten Spiel auch unter die Räder kommen können. Ganz einfach, so ist es. Und deswegen, wir wissen, dass ein Anspruch da ist, besonders auch von den Fans. Und wir müssen den Anspruch aber für uns einfach positiv nutzen. Ja, das ist kein Druck, wenn du gegen jemanden spielst, der hinter dir ist, sondern du hast einfach die Möglichkeit, weiter wegzuziehen.
Und speziell Thema Magdeburg, in Magdeburg und gegen Magdeburg hat der FCK in der Vergangenheit auch nicht immer so gut ausgesehen.
Stimmt.
Von daher, unabhängig vom Tabellenplatz, auch kein so einfaches Spiel, aber vielleicht auch was, wo man noch die ein oder andere Rechnung begleichen kann.
Unbedingt. Du hast damals im ersten Podcast vor gut zwei Jahren auch gesagt, du siehst bei dir noch Verbesserungspotenzial vom Kopf und von der Technik her. Da gab es so dieses Stichwort Spielaufbau und der Mannschaft Sicherheit geben. Mit dem Abstand von 2 Jahren, mit der Erfahrung, mit den Spielen, die du gemacht hast, bist du da deiner Meinung nach so weitergekommen, wie du dir das vorgestellt hast?
Ich denke auf jeden Fall, dass ich einen Schritt gemacht habe, dass ich mich verbessert habe. Ich merke auch immer wieder, dass es nochmal ein Riesenunterschied ist, dass wenn Jungs reinkommen, ihre ersten Spiele machen und wenn du schon länger spielst, irgendwann kommst du mal in so ein Loch und dann kommst du eigentlich oder dann bist du eigentlich erst da, wo deine Qualitäten sind, weil du oft am Anfang noch viel mehr Adrenalin hast oder viel, viel angespannter bist, viel konzentrierter bist, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und ich glaube, das merkt man auch immer bei vielen Jugendspielern, die reingeworfen werden, die es dann mal 3, 4, 5 Spiele richtig gut machen und dann kommt so ein kleines Loch. Wenn diese Anspannung weggeht, wenn diese Nervosität weggeht, was auch immer positiv sein kann. Und erst danach ist man dann eigentlich, finde ich, so auf dem Level, auf dem man performt. Und ich finde, dass ich es am Anfang hatte ich das auch, dass ich finde, dass ich relativ stabil gespielt habe. Danach kam auch ein Loch für meine Verhältnisse. Aber ich denke, dass ich mich da jetzt wieder über die Spiele auch ganz gut rausgekämpft habe und jetzt auch wieder stabiler spiele. Sicherlich gibt es immer wieder Aktionen, wo man sagt, das hätte man anders machen können. Aber besonders als Torwart ist es halt auf do or die. Ja? Entweder liegst du richtig und es ist eine gute Aktion oder du siehst halt scheiße aus. Und da gilt es halt weiter zu wachsen, sich weiter die Situation anzunehmen.
Das heißt, das Thema Konstanz ist ganz wichtig, auch in
als Torwart
in der
definitiv,
Entwicklung.
Ja. Selbstverständlich. Du versuchst natürlich immer auf einem hohen Level zu sein, wenig Fehler zu machen und weiterzukommen. Aber in den wenigsten Fällen passiert das.
Da will ich jetzt kurz mal eine Liga höher und auch in Richtung DFB gehen. Oliver Baumann macht am Freitag sein 500. Bundesligaspiel und trotzdem gibt es angeblich Diskussionen, so wie ich gelesen habe, dass man an Manuel Neuer denkt in Richtung WM. Sollte Ter Stegen nicht auf das Level kommen? Kannst du das denn nachvollziehen? Weil Oliver Baumann meiner Meinung nach, der läuft immer so ein bisschen unter dem Radar. Der hat auch jetzt gute Spiele in der Nationalmannschaft gemacht. Ist das zielführend, dass man jetzt an Manuel Neuer denkt?
Naja, ich denke, es gibt zwei Seiten.
Aber gut, man kann natürlich immer an Manuel Neuer denken, nach wie vor ein guter Torwart, das ist
nur
mal klar.
Genau, das ist eine Seite. Also ich glaube, Manuel Neuer, der war über unfassbar lange Zeit mit Abstand der beste Torwart der Welt. Vielleicht ist er jetzt immer noch der Beste, ja, oder gehört auf jeden Fall zu den Top-Torhütern. Oliver Baumann macht das sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn du mit ihm in den WM gehen würdest, hättest du trotzdem einen der besten Torhüter in diesem Turnier. Ich glaube, Deutschland hat kein Torwartproblem. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die uns da ein Problem einreden oder da versuchen, irgendwas draus zu machen, was gar nicht da ist. Ich glaube, da gibt es auch 3, 4 andere Spieler, die man sorgenlos reinstellen könnte. Und deswegen, ich glaube, die alle, die da sind, die Entscheidungen treffen, die sind clever genug, die sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Und wir können uns das Ganze in Ruhe angucken und die werden die richtigen Entscheidungen treffen.
Ich glaube, eine wichtige Sache, um jetzt mal wieder die Brücke zurückzuschlagen zu unseren Themen hier, auch wenn die Nationalmannschaft sicher auch interessant ist. Eine Sache, die ich für wichtig erachte, gerade auch im Torwartspiel, ist auch das Thema Haltung, Selbstbewusstsein, wie man auftritt. Ich glaube, das ist was ich bei dir auch relativ schnell beobachtet habe, dass du da in diese Stammrolle sehr schnell reingeschlüpft bist und auch solche Dinge, woran man das immer wieder feststellen kann. Sowas wie, auch wenn es mal schlecht läuft, bist du oft einer der wenigen, die dann, sage ich mal, auch hinterher ihren Mann stehen und zum Beispiel auch Interviews geben und so weiter. Also ich habe den Eindruck, dass du da auch relativ schnell in diese Rolle reingewachsen bist, auch wirklich quasi auch vorweg zu gehen und auch wirklich eins der Gesichter der Mannschaft zu sein. Also das ist irgendwie so mein Eindruck zumindest.
Sehr nett, dankeschön.
Ja, das sind so Führungsspieler. Das sind so Punkte, an denen man das auch festmacht. Natürlich, klar, das Wichtigste, wichtig ist auf dem Platz. Das haben schon.
Ja, ich kann das aber auch auf dem Platz beobachten, wenn es mal nicht läuft, dass du von hinten da ordentlich Alarm machst und nochmal neue Motivation reinbringst. Also, das hat für mich auch eine gewisse Qualität, die zum Torwartspiel, das ist das eine, aber die dann auch dazugehört. Also, denke ich.
Ja, sicherlich. Also, es ist ein Mix aus allem, aber selbstverständlich. Für mich gehört es zu einem Torwartspiel dazu, dass du hinten Freund und Feind deiner eigenen Mannschaft bist. Ja, du musst in der Lage sein, einem Mann in den Arsch zu treten, wenn es nicht so läuft. Du musst aber auch Jungs aufbauen, die den Aufbau brauchen. Und wenn mal ein schlechtes Spiel dabei war, dann muss man das auch klar ansprechen. Ohne Sachen zu negativ zu reden oder sich in den Himmel zu loben, muss man versuchen, immer sachlich eine Lösung zu finden. Und wenn es dann mal ist, dass man nach dem Spiel mal vielleicht auch mal seinen Frust rauslässt, dann ist das so und dann ist das auch vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass man innerhalb der Kabine, innerhalb des Stadions mit den Jungs redet und das machen wir alle miteinander, weil nur so mit einem ehrlichen Austausch kann man gucken, was man falsch gemacht hat und es dann besser machen.
Wie gehst du generell mit Negativität und Kritik um? Das ist ja so, in so einem hochemotionalen Umfeld wie beim FCK ist das, man wird sehr schnell hochgejubelt, aber auch gerne mal kritisiert, wenn was schlecht läuft. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, ich glaube, Social Media ist im Moment nicht mehr aktiv bei dir. Ich weiß nicht, hat das auch damit was zu tun, dass du auf diese ganzen Kommentare keinen Bock mehr hattest? Oder ist das
vielleicht unabhängig davon? Das ist ein wichtiger Punkt. Um ehrlich zu sein, habe ich mich vorher nicht wirklich damit beschäftigt, weil es genauso war. Ich habe gespielt, ich habe ganz ordentlich gespielt, dann war alles positiv und ich habe das alles so positiv aufgenommen, ohne mich davon jetzt irgendwie hochtreiben zu lassen oder so. Man hat das einfach mitgenommen. Und als dann auch mal Fehler dazu kamen und je länger man auch spielt, desto kritischer wird man gesehen, das ist ganz normal, kam dann auch viel Kritik zurück und ich hatte mir das trotzdem immer noch angeguckt und ich habe dann aber gemerkt, dass mich das extrem belastet hat. Und dann habe ich dann mal einen Cut gemacht, das alles rausgelöscht und fühle mich damit auch wieder besser. Heißt nicht, dass ich das dann nicht mal wieder dahin zurückkommen kann, weil ich jetzt anders damit umgehe, aber das ist was man lernen muss. Wie gesagt, du hast es gerade gesagt, Lautern ist ein sehr großer Verein, wo sehr, sehr viele Stimmen immer laut werden, halt ein Traditionsverein. Und das, was uns sehr, sehr stark macht, diese Fanmacht, besonders in den Spielen drumherum, kann es natürlich auch schwächen, wenn zu viel Kritik reinkommt und wenn man sich dem auch annimmt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, da einen klaren Blick zu haben, Sachen auszublenden, auf die Leute zu hören, die Ahnung haben, beziehungsweise die einem nahestehen. Und auf die Leute sollte man dann hören.
Was ja noch dazu kommt, unabhängig davon, ob das positive oder negative Kritik ist, es kostet eine Unmenge an Zeit, die auch verloren geht an der Freizeit, sich mit Social Media zu beschäftigen.
Ja, also ich sag mal so, ich habe nur immer mal reingeguckt und okay. Habe dann gemerkt schon, da ist Negativität dabei. Es gibt nur Jungs, die sehen das, denen ist das total egal, auch wenn die noch nicht damit Erfahrung haben, aber es gibt halt auch Spieler, die das sehen und sich dann hinterfragen oder dann das in Frage stellen, was man macht. Das gehört auch dazu und da muss man dann halt einfach lernen und dran wachsen, dass diese Sachen halt nicht wichtig sind und wenn dann halt jemand irgendwas über dein Spiel sagt, dann hat das nichts zu sagen. Ja, es ist wichtig, was der Trainer, keine Ahnung, deine Familie, dein Berater, die dir nahestehen, die auch Ahnung davon haben, ist wichtig, was die sagen, was du selbst sagst. Und da muss man halt einfach irgendwann mal einen Cut machen, eine Lösung, wo man sagt, okay, das lasse ich zu, das nicht und das ist mir jetzt egal.
Und wenn das am Ende des Tages dieses eine letzte Prozent dann ist, was du dadurch vielleicht gewinnst an mehr Freiheit im Kopf oder mehr Ressourcen, die du anderweitig einsetzen kannst, dann hat es ja auch schon was gebracht. Ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle auch bei diesem ganzen Social Media und negative Kommentare Thema, der Ton macht ja auch die Musik. Ne? Ich glaube, es ist ja auch ein großer Unterschied. Wenn dich jemand auf der Straße trifft, kann ich mir schwer vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die dich auf der Straße treffen und dir face-to-face sagen, Kralle, da hast du aber Scheiße gebaut in dem Spiel, den hättest du doch mal halten können, du Flasche. Online würden sie es wahrscheinlich so schreiben, aber face-to-face würden sie es dir wahrscheinlich niemals so sagen. Und ich glaube, Kritik ist ja immer auch in Ordnung, würde ich sagen. Ich glaube, ohne Kritik wird man ja auch nicht besser. Aber es kommt ja auch darauf an, wie die Kritik geäußert wird.
Ja, also das ist ja, aber es ist ja ein Phänomen, was nicht nur im Fußball auftritt, sondern was generell jetzt in der Gesellschaft relativ groß ist. Ich kann jeden Fan verstehen, der Geld bezahlt, ins Stadion geht, sich ein Trikot kauft, Mitglied ist, was weiß ich. Ich kann jeden verstehen, der nach einem schlechten Spiel oder nach einem Fehler oder was weiß ich sagt, mein Gott, was macht denn er da? Das ist alles verständlich, aber wenn es dann sehr persönlich wird, gegen Familie geht oder wenn da irgendwas bedroht wird oder sowas, da muss man auch klar eine Grenze ziehen. Und für mich sind das auch nicht die Fans, die den FCK groß gemacht und den FCK helfen, sondern das sind dann halt einfach Leute, die vielleicht auf der Welle mitschwimmen, die jetzt sagen, ja, jetzt ist gerade wieder Erfolg im Club da und jetzt gebe ich mal meinen Senf dazu, weil ich so viel Ahnung habe. Kritik, ja, aber ich sag mal, sobald es unter die Gürtellinie geht, muss ich auch mittlerweile sagen, weil ich relativ, bin ich auch dann sehr, sehr pissig drauf.
Hat es mit dem Thema nur erweitert zu tun, aber vielleicht ein kurzer Exkurs. Die beste deutsche Tennisspielerin Eva Liss hat auch gerade veröffentlicht, dass sie, wenn sie mal ein Spiel verliert, quasi regelmäßig mit, keine Ahnung, Vergewaltigungsandrohungen und so weiter zu kämpfen hat und dass das auch viele Leute sind, die zum Beispiel auf sie gewettet haben, im Fußball wird es nicht anders sein, die irgendwie Leute, die den FCK auf dem Tippschein haben und dann vielleicht deswegen verloren haben und die dann deswegen irgendwelche Kommentare ablassen.
Ja,
da tun sich wirklich menschliche Abgründe auf.
Das geht ja mittlerweile in alle Bereiche.
Aber lasst uns jetzt mal einen kurzen Cut machen und mal wieder hier zum FCK zurückkommen und zwar mit unseren Fanfragen. Es gibt natürlich auch dieses Mal wieder einige Fanfragen und eine kommt zum Beispiel von Matthias. Der fragt, welche Berührungspunkte hast du als Stammkeeper bzw. ihr als aktuelles Torwartteam mit Vereinslegende und dem langjährigen Coach Gary Ehrmann? Seid ihr in irgendeiner Form in Austausch? Gibt es da Trainingsbesuche, konstruktive Kritik, Tipps, Tricks oder vielleicht auch im wöchentlichen Torwartstammtisch oder gibt es da gar nichts? Matthias schreibt übrigens auch noch, danke für jeden gehaltenen Ball, mach weiter so, wir wissen, wie wichtig du für uns bist.
Sehr lieb, Matthias, erstmal Dankeschön. Gary, der ist ab und zu beim Training da. Also besonders, wenn wir draußen mal beim NEZ trainieren, dann ist er oft da. Und dann quatschen wir mal ein, zwei Sätze miteinander. Und da gibt er schon einfach einen Rat oder sagt mal, wie er Sachen sieht. Aber im Großen und Ganzen ist da schon ein bisschen Distanz dazwischen einfach der Situation geschuldet, dass wir in anderen Bereichen jetzt mittlerweile arbeiten. Aber wenn er da ist, da freue ich mich auch immer. Und dann gibt es mal einen kurzen Smalltalk.
Interessant wäre ja auch gewesen, wie Gary Ehrmann auf so negative Kommentare bei Social Media reagieren würde heutzutage. Ich glaube, da hätte es die eine oder andere Schlägerei auf jeden Fall gegeben.
Das glaube ich auch. Aber und, das Torwartspiel hat sich ja schon auch so ein bisschen verändert. Ne?
Ja, und also sagen. Der ganze Fußball hat sich verändert.
Ja, das gut, ist ja, schneller geworden.
Das ist was ganz anderes, aber wie gesagt, es wird ja, ist ja egal, wo man was im Interview sagt, dann kommt das ja gleich in einer anderen Zeitung am nächsten Tag rauf. Da muss man ja mittlerweile auch aufpassen, was man sagt.
Aber auch das hat Gary Ehrmann schlau gemacht. Der hat quasi nie Interviews gegeben.
Stimmt, so gut wie oder nie. Ganz selten.
Auch selber
rausgezogen. Und,
ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja.
Thomas hat uns noch eine interessante Frage geschickt. Und zwar, verfolgst du als gebürtiger Lausitzer den Fußball aus deiner brandenburgischen Heimat? Gruß von Thomas, seit 1995 FCK-Fan aus Guben. Und wenn ich mich da nicht täusche, ist das auch in der Lausitz.
Ja, Guben kenne ich, gar nicht so weit weg. Ja. Selbstverständlich, ich habe auch meine Familie wohnt da, die Familie von meiner Frau kommt da auch aus der Gegend, deswegen habe ich eine sehr große Verbundenheit zu meiner Heimat. Ich verfolge das besonders Energie Cottbus, klar, die jetzt in der dritten Liga sind, schaue ich immer wieder, aber auch, was der Brandenburg-Pokal ist oder so, auch im Berliner Raum, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel gucke, aber ich gucke oft rein, wie die Partien ausgegangen sind, wie der gesamte Stand da ist.
Also Kontakt zur Familie ist immer noch vorhanden.
Naja, also genau, ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Cottbus und quasi meine Seite der Familie ist auch noch da in der Region. Deswegen jetzt wie in der Länderspielpause fahre ich auch immer nach Hause und jetzt mit der Familie und dem Kleinen fahren wir nach Hause. Ist ja dann doch eine Distanz hierher, deswegen nee, aber selbstverständlich bin ich immer gerne zu Hause bei meinen Eltern.
Damit hast du die Zusatzfrage von Betzemark schon so halb beantwortet, vermisst du Forst? Und er schreibt noch dazu, hilft es, dass es hier auch ein Forst in der Nähe gibt?
Ja, das fand ich auch ganz lustig, aber nee, seine Heimat vermisst man immer ein bisschen, das ist selbstverständlich, aber ich fühle mich hier unfassbar wohl.
Lustig auch deswegen, weil dieses Forst bei uns ja von fast 45.000 immer schön lautstark beim Pulslied von den anonymen Gitarristen mitgesungen wird. Leipzig ist mir deswegen eben gekommen, nicht nur, weil du da mal gespielt hast, sondern weil es da am Wochenende auch diese Demonstration gegeben hat. 10.000 Fans und da waren sie plötzlich alle gute Freunde, haben sich solidarisiert und haben gegen die Pläne der Innenministerkonferenz, die wollen in Richtung Stadionverbotspläne, dass da schon bei Verdachtsfällen irgendwie eingeschritten werden kann und sie wollen die Tickets eventuell personalisieren. Und wir hören mal Erich Huber, das ist der Fanbetreuer für die Beeinträchtigten auf dem Betzenberg und er gehört dem Fanclub Fair Play an.
Ja, also was in Leipzig vonstatten ging, das war schon eindrucksvoll, vor allen Dingen, weil die Fangruppierungen, egal welcher Vereine, alle zusammen für ihre Sache demonstriert haben. Ob das jetzt Fangruppierungen waren, die normalerweise spielefeind sind oder nicht. In diesem Punkt herrscht Einigkeit unter den Fans.
Wie siehst du das? Wie sehen die Spieler das, dass jetzt auf einmal Pläne kommen, dass Tickets personalisiert werden? Wir haben das mal mitgekriegt, bei der WM gab es das mal. Das war ein tierischer Aufwand, wenn man krank wurde, wenn man die Karte weitergeben wollte. Das ist das eine. Und Stadienverbote schon bei Verdachtsfällen. Ich denke, da geht die Innenministerkonferenz, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch einen Schritt zu weit, oder?
Fußball ist ein heikles Thema. Der Sport bedeutet den Menschen teilweise deutlich mehr, als das vielleicht von außen wahrgenommen wird. Ich kann da wenig zu sagen, ja, weil ich eigentlich nur zum Arbeiten ins Stadion gehe, um es mal doof zu sagen. Aber meine persönliche Erfahrung, auch wenn das auswärts ist, ist, dass das Stadion ein unfassbar besonderer Ort ist. Menschen kommen dahin und vergessen für 90, 120 Minuten alles drumherum. Und auch wenn im Stadion nicht immer alles gut läuft, wenn auch mal Sachen passieren, auch mit Hass und Hetze, der Großteil der Fans, besonders auch die Ultragruppierung hier bei uns, stellen immer dem Fußball und den Verein in den Vordergrund. Und wir sind den Menschen unfassbar dankbar, weil ohne diese Leute gäbe es den Fußball so nicht. Dann wären die Stadion nicht voll, dann hätten wir alle eine scheiß Stimmung und dann würde keiner die Spiele gerne gucken. Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass wir sehr, sehr froh sind, dass das Stadionerlebnis, wie es gerade ist, so ist, auch wenn es nicht perfekt ist. Und das kann immer besser werden. Aber Fußball ist den Menschen heilig und wir versuchen, so gut es geht, die zu unterstützen. Und wir freuen uns über alles, was sie machen für uns.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie die Innenminister entscheiden werden. Wir haben aber auch noch eine Stimme vom FCK und zwar die von Stefan Rossi-Roskopf. Der ist nicht nur Sprecher mittlerweile des Vereins, sondern war früher selbst mal Ultra und war selbst mal in der Situation des Fans.
Wir sehen diese Pläne durchaus auch sehr kritisch. Ein Stadionverbot sollte wirklich nur ausgesprochen werden, wenn nicht nur ein Verdacht da ist, sondern auch eine klare Begründung vorliegt. Und Stadionverbote auf Verdacht sehen wir sehr kritisch. Auch die Einführung einer zentralen Stadionverbotskommission sehen wir kritisch. Wir halten es einfach für sinnvoller, dass die Menschen, denen ein Stadionverbot droht, dass die Möglichkeit haben, sich mit ihrem Verein auszutauschen, mit dem Verein, der sie kennt, der die Fanstruktur kennt. Und das halten wir dann doch grundsätzlich für sinnvoller als jetzt eine Stadionverbotskommission, die von oben herab über jeden Fan von jedem Verein irgendwo ein Stadionverbot verhängen kann. Man muss jetzt auch mal abwarten, was denn wirklich die Bestrebungen der Politik sind. Es ist natürlich völlig richtig, dass die Fans jetzt sehr deutlich gemacht haben, wie sie die Geschichte sehen. Auch wir als Vereine machen, glaube ich, gerade deutlich, oder mehrere Vereine zumindest, so ich weiß, machen deutlich, dass sie das auch alles einen Schritt in die falsche Richtung finden. Jetzt muss man sachlich diskutieren, sich zusammensetzen und die beste Lösung finden.
Was mich fasziniert hat, Sebastian, dass alle Fans gemeinsam in Leipzig waren. Ob das jetzt die Vereine sind, die sich sonst in Anführungsstrichen hassen oder nicht, die sind alle zusammen da marschiert.
Es gibt so einen geflügelten Spruch im Fußball, in den Farben getrennt, in der Sache vereint sozusagen. Und das ist in dem Fall auch so. Ne? Also die haben alle gemeinsame Ziele, was das angeht. Die wollen keine Kollektivstrafen haben. Die wollen nicht, dass unnötige Stadionverbote ausgesprochen werden. Von daher, auch da war es natürlich so, dass so gewisse Gruppen, die sich nicht so mögen, mit ein bisschen Abstand zueinander gelaufen sind. Ist ja aber auch in Ordnung. Aber das zeigt eben auch, wenn es um die Sache geht, dass die Leute da im Fußball vereinsübergreifend zusammenhalten.
Wir werden das auf jeden Fall beobachten, was sich da weiterentwickelt, und kommen zu unserer Rubrik. Ich weiß, oder wir haben es erwähnt, du warst schon mal da, aber wir haben die Fragen so ein bisschen verändert.
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch. Im Prinzip läuft das so wie bei einem normalen Freundebuch. Ich weiß nicht, ob manchmal der ein oder andere Fan auf dich zukommt und dich bittet, in ein Freundebuch zu schreiben. Aber wir machen das hier in unserem Podcast quasi digital. Und die erste Frage ist, mein Ritual nach einem Sieg.
Nach Hause fahren, meine Frau in den Arm und je nachdem, wann das Spiel war, mit dem Kleinen eine Runde spielen oder wenn er im Bett ist, nochmal kurz nach oben gehen und gute Nacht sagen.
Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Im Nachhinein war es lustig, in dem Moment war es gar nicht cool. Ich glaube, das war zu letztes Jahr Heimspiel Hertha BSC, wo wir in der Halbzeit in die Kabine gegangen sind. Dann war ein Wasserrohrbruch und dann hat es von der Decke getropft und wir haben dann Schüle bekommen, so ein bisschen in die Mitte gestellt und dann hat es runtergetropft. Im Nachhinein war es ganz lustig und das wird man auch nicht vergessen, aber in dem Moment war es eher schwierig.
Ja, Fritz-Walter-Stadion.
Richtig.
Fritz-Walter-Wetter auch in der Kabine.
Genau.
Stark. Welches Detail am Spieltag in Kaiserslautern liebst du, das von außen kaum jemand sieht?
Kannst du mir ein Beispiel geben?
Gibt es irgendwas zum Beispiel auf dem Weg? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch in Lautern diese bekannte Fahrt mit dem Aufzug quasi dann hoch zum Kabinentrakt, je nachdem, wie man ins Stadion kommt. Gibt es irgendwas auf dem Weg dahin oder irgendwas in euren Abläufen vorher, vor den Spielen, was dir besonders einen Push gibt? Gibt es vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, eine Tafel, wo jemand nochmal was Motivierendes draufschreibt, irgendwie sowas, so ein kleines Detail?
Ich glaube, für mich ist es wirklich, wenn wir Torhüter zum Warm-up rauskommen. Da hat man noch so ein bisschen den Platz für sich. Die Jungs sind noch nicht da. Man kann diese Atmosphäre dann direkt aufsaugen. Also wenn wir wirklich vom Spielertunnel auf den Platz kommen, so ein bisschen rumschauen, weil das Stadion ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon immer relativ gut gefüllt, besonders die Westkurve. Und wirklich der Weg vom Tunnel bis zum Strafraum dann, wo uns dann warm machen. Ich glaube, das ist somit der schönste Moment eigentlich so, außer wenn wir noch ein Spiel gewonnen haben.
Wofür geht neben dem Fußball die meiste Zeit und das meiste Geld bei dir drauf?
Kind.
Das ist eine sehr gute Antwort, ja.
Nee, exorbitante Hobbys oder sowas habe ich nicht. Die meiste Zeit definitiv für den Kleinen, aber es ist auch die schönste Zeit, die ich zu verbringen habe.
Absolut, kann ich bestätigen. Aber gibt es irgendwelche Hobbys außerhalb vom Fußball?
Nee, gar nichts.
Gar nichts?
Nee, also nichts, wo jetzt irgendwie regelmäßig mal so Phasen, wo man eine oder andere Sache verfolgt, aber so nicht viel.
Bist du ein Konsolenzocker zum Beispiel?
Komplett aufgehört. Seit der Kleine auf der Welt ist, hat sich das komplett eingestellt. War auch ein großer Wunsch meiner Frau, um es an der Stelle mal zu sagen.
Sehr vorbildlich.
Merkt man auch irgendwann, worauf man Lust hat, worauf man nicht Lust hat. Und Abend sind wir dann beide froh, wenn der Kleine schläft und wir auch ins Bett können. Ich denke, alle, die ein Kind haben, können das verstehen. Und deswegen ist das rausgefallen.
Mit wem würdest du gerne mal dein Trikot tauschen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, klar, sowas wie Manuel Neuer oder sowas ist mal cool. Aber mittlerweile geht das ja wahrscheinlich nicht mehr. Oliver Kahn wäre auch noch cool gewesen, war ja in meiner Kindheit schon ein Idol. Aber ja, das wäre so bestimmt was sehr Besonderes.
Wenn Manuel Neuer noch ein paar Jahre spielt und ihr dann irgendwann vielleicht...
Na, im Pokal sind sie auch noch drin.
Stimmt. Dieses Jahr sind sie ja noch im Pokal.
Ja. Im Finale könnt ihr dann austauschen, würde ich vorschlagen.
Das wäre doch mal eine Option.
Und es gibt für dich speziell eine kleine Zusatzfrage.
Hallo, hier ist der Luis. Und meine Frage ist, welche Position würdest du dir wünschen, wenn du kein Torwart geworden wärst? PS, du bist der Beste.
Der liebe Luis, sehr, sehr, sehr cooler Junge, muss ich auch sagen, wirklich. Kommt jetzt schon seit ein paar Jahren, hatte dann so ein Pullover mit meiner Nummer drauf und so und habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden und es ist ein sehr, sehr lieber Junge, eine ganz tolle Familie.
Kriegt sogar Geburtstagstorten, wo du drauf bist. Also
war
wirklich,
da noch
alles
die 18 drauf oder schon die 1?
Nee, war noch die 18 drauf. Seit Tag 1. Nee, Spaß beiseite. Position fällt mir schwer. Ich denke wahrscheinlich sowas wie Verteidiger, Innenverteidiger. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich immer sehe, was die Mannschaft trainiert, bin ich dann doch immer sehr, sehr froh, dass ich Torwart bin.
Ist das tatsächlich so, dass man da weniger laufen muss? Auch
definitiv laufen wir weniger. Klar, wir haben eine andere Belastung.
Ja, gut, im Spiel schon, aber auch
im... Ja, im Training, ja, weil es macht für uns ja einfach nicht so viel Sinn, so viel zu laufen, weil wir es da nicht brauchen. Ja. Aber ich habe einfach extrem Spaß am Bälle halten, wirklich. Also das macht mir einfach Spaß und deswegen freue ich mich da auch immer aufs Training oder meistens aufs Training. Und deswegen habe ich da die Positionswahl gut getroffen, denke ich.
Jetzt hast du es nochmal unterstrichen, dass du mit deiner Position im Tor zufrieden bist. Trotzdem gibt es ja auch als Torwart immer mal wieder die Situation, wo der Fuß zum Einsatz kommt. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, wo auch immer mal wieder Kritik kommt, dass das vielleicht noch ausbaufähig ist. Wie siehst du das selbst?
Ja, definitiv. Also gebe ich recht, das sind zweierlei Sachen. Einmal die technische Voraussetzung zu spielen, was du spielen willst. Andererseits die Voraussetzung im Kopf, Dinge zu erkennen, Situationen zu erkennen. Und ich denke, da habe ich in beiden Lagern noch Luft nach oben.
Aber du bist ja für einen Torwart noch blutjung, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, wenn man Manuel Neuer sieht, über den wir gerade gesprochen haben, da genau. Hast du noch ein paar Jährchen vor dir.
20 vor mir.
Okay, wir wollen zum Ende kommen. Am Schluss habe ich noch zwei Hinweise. In diesem Fall dein FCK, unser YouTube-Format, dann wieder am Montag nach der Partie gegen Holstein Kiel. Und nicht vergessen, der FCK hat schon wesentlich bessere, aber auch schon wesentlich schlimmere Zeiten erlebt. Die ARD-Mediathek, dort zu finden, Rise and Fall, erster FC Kaiserslautern.
mit einem Mini-Mini-Gastauftritt sogar von dir und mir, lieber Stefan.
Unbedingt.
Wer genau hinschaut,
125 entdeckt auch uns. Jahre. Und das Ganze gibt es sogar linear im Fernsehen zwischen den Feiertagen. Und da gibt es auch noch mal eine Sonderfolge. Da dürft ihr euch auch schon drauf freuen, denn wir waren unterwegs an dem Abend der Präsentation.
Ganz genau. Das könnt ihr dann demnächst auch hören und bitte auch nicht vergessen, wer noch nicht dabei ist, bei unserem Newsletter kann sich dafür gerne anmelden, mir einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de.
Julian, hat sehr viel Spaß gemacht beim zweiten Besuch hier. Vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir, dass, wie heißt es immer so schön, hinten die Null steht gegen Holstein Kiel am Sonntag. Viel Spaß und vielen Dank für den Besuch hier. Julian Krahl.
Vielen Dank.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.